Ja, guten Morgen alle zusammen. Ich werde auch in dieser Woche für Gebet dankbar. Ab heute Abend reisen schon meine ersten Gäste an für eine Assessment-Konferenz, die diese Woche in der Gegend hier stattfindet. Ich habe das Haus Hegerberg für nächste Woche gemietet und wir werden das füllen mit Leuten aus der Ukraine, aus Wales, aus Dänemark, Deutschland und der Schweiz. Also, die ersten reisen heute Abend an, die meisten morgen. Der Jonathan hilft mir, einige vom Flughafen zu holen. Und wir fangen dann morgen Abend an und bitten einfach um Gebet, dass wir eine gute Zeit zusammen haben, dass wir diese junge Ehepaare, die in der Gemeindegründung stehen, dass wir sie auch eine Hilfe, eine Ermutigung und Wegweiser sein können. Ja, ich möchte jetzt noch zur Predigt kommen. So als Einleitung, ich lese gerne, ich lese sehr langsam. Ich lese viel Theologie und Artikel und so, aber manchmal will ich einfach so ein bisschen, ja, was lesen, so ein Roman oder ein Krimi oder sowas. Und ich weiß nicht, wie es euch alle anderen Männer geht, aber ich finde auf dem Büchermarkt irgendwie 90% von den Büchern, die sind auf Frauen gezielt. Ja, und wenn man versucht, mal was für einen Mann zu finden, ist es nicht so ein Thriller, ist gar nicht so einfach. Und ich habe vor 2 Jahren ein Buch gelesen namens Der Schwimmer. Von einem schwedischen Hersteller, Joachim Sander. Ich habe es auch auf Deutsch gelesen. Und es geht da um einen amerikanischen Agent, der in Europa unterwegs ist, war auch in Damaskus und war in Brüssel. Und es spielt sich so zwischen dieser Orte. Und es verfolgt ihn und seine Gedanken und sehr interessant ist, dass er so viel erreicht hat. Er ist sehr erfolgreich, aber er hat viel auf dem Gewissen. Und damit kommt er nicht klar. Das steht in dem Buch, die Vergangenheit, die Schuld, das Kind, das er nie wieder gesehen hat. Und der nur an einem Ort Ruhe findet, im Wasser, während er seine Bahnen schwimmt, Zug um Zug. Und als ich das gelesen habe, ein Buch, was einer sich ausgedacht hat, ich dachte, wie traurig, dass Menschen durch Leben gehen und der einzige Ort, wo er Ruhe hat, ist, wenn er einfach seine Bahnen schwimmt. Hin und her. Damit kommt er irgendwie mit dem Leben klar. Aber was mit der Vergangenheit? Was macht man damit? Und ich denke, in dieser Welt sind viele Menschen von ihrer Schuld niedergedruckt. Die wollen nicht darüber nachdenken. Die wollen das weit weg schieben. Sie sagen, sie glauben nicht an Gott. Sie brauchen keine Religion. Sie sagen, Religion und Glauben, das führt nur zu Fanatismus. Das brauchen wir alles nicht. Die Welt wäre alle viel friedlicher, wenn wir das nicht hätten. Wir brauchen nur Wissenschaft. Wir brauchen zunehmende Erkenntnisse. Der Mensch will Frieden, er will Freiheit und er glaubt, dass er niemanden Rechenschaft schuldig ist, außer sich selbst. Aber das Problem mit dieser Haltung, wenn ich sage, ich will keine Religion, ich will nicht in Gott glauben, ich will das alles nicht, okay, geh durchs Leben, aber was machst du mit deiner Schuld? Wer kann dir helfen? Jeder von uns hat Dinge getan, die wir bereuen. Wir haben Entscheidungen getroffen, die wir nicht rückgängig machen können. Auch wenn wir das gerne tun würden. Wir versuchen nicht dran zu denken, Aber wir werden immer wieder von unserer Schuld daran erinnert. Und manche von uns, wir müssen uns das Leben lang mit diesen Konsequenzen leben. Ich kann behaupten, es gibt keinen Gott. Ich habe keine Zeit für Glauben. Ich kann sagen, Christen sind sowieso alle Heuchler. Das sind schwache Menschen, die brauchen Stütze irgendwie fürs Leben. Aber was mache ich mit meiner Schuld? Hier ist eine Frage. Vielleicht habe ich das schon die Antwort gegeben. Was ist der allergrößte Vorteil des christlichen Glaubens, den wir die Welt zu bieten haben? Also manche sagen, okay, ich glaube nicht alles so ernsthaft in das alles, aber ich muss bekennen, der christliche Glauben hat, ja, also wir können den christlichen Glauben bedanken für manche moralische, ethische Werte, die wir haben, für soziale Verantwortung, für manche Krankenhäuser oder Waisenhäuser, die von Christen entstanden sind. Vielleicht der andere sagt, vielleicht ein Gläubiger sagt, ja, das größte Vorteil für mich ist, dass ich Sinn für mein Leben habe. Oder dass ich, vielleicht sagt der eine, ja, das gibt mir ein Gefühl des Friedens. Aber ich glaube, der größte Vorteil des christlichen Glaubens, wenn man das so formulieren darf, der größte Vorteil hat mit unserer größten Not zu tun. Und was ist die größte Not der Menschheit? Es ist unsere Sünde. Es ist eigentlich dem Zorn Gottes gegenüber sündigen Menschen und das zu entkommen. Im Römerbrief lesen wir, und einige Bibelstellen werden auch hier gebeamt, steht, denn alle haben gesündigt. Also eigentlich sollten wir uns alle betroffen fühlen mit so einer Einleitung, weil wir alle gesündigt haben und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden, aber durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. In Römer 6, 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber der Gnadegaben Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir haben alle gesündigt und Sünde muss gestraft werden. Sünde muss, den Preis für die Sünde, die bezahlt werden muss, ist der Tod. Wie kommen Menschen in der Hölle? Nicht wegen Sünde an sich, sondern wegen Sünde, die nicht vergeben wurde. Also der Himmel ist der Ort, wo Menschen hinkommen, deren Sünden vergeben wurden. Und um der Hölle, um der ewigen Zorn Gottes zu entkommen, braucht man Sündenvergebung. Und nur durch den persönlichen Glauben an Jesus Christus kann mein größtes Problem gelöst werden. Aber wir haben in der Bibel einen Gott, der Sünde gerne vergibt. In der Schrift finden wir einen Gott, wir sehen, erkennen, es ist in seiner Natur, dass er barmherzig ist, dass er freundlich ist, dass er liebevoll, dass er gnädig ist. In Apostelgeschichte 13, Vers 38 lesen wir, so sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und vor allem, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch dieser jeder gerechtfertigt, der glaubt. Also wir sehen hier, dass es möglich ist, Sündenvergebung zu haben. Für jeder, der glaubt, der wird gerechtfertigt. Wie? Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Es ist Gnade, es ist etwas, was wir nicht verdient haben. Wir wurden erlöst, wenn wir seine Kinder sind, wenn wir diese Vergebung für uns in Anspruch genommen haben, dann sind wir erlöst durch sein Blut und daran haben wir heute schon gedacht beim Abendmahl. Und in Markus 10, 45, da lesen wir, ich komme jetzt zum Markus-Evangelium langsam, wo ich vor einigen Wochen angefangen habe. Und viele Theologen sagen, dass sie glauben, der Schlüsselvers im Markus-Evangelium ist Kapitel 10, Vers 45. Und da steht, denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Also er gab sein Leben hin, er als der perfekte Sündlose ist unser Opfer geworden und er hat den Preis bezahlt. Aber auch im Alten Testament, 2. Mose 34, da lesen wir auch über Gottes Natur, dass der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt. Im Alten Testament, aber Gott kann das und konnte das damals aufgrund von dem, was geschehen wird in der Zukunft, nämlich, dass dein Sohn sterben wird am Kreuz und sein Blut vergießen. Nehemia 9, Vers 17, aber du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte und du hast sie nicht verlassen. Er ist ein Gott der Vergebung, er ist barmherzig, er ist langmütig. Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. In Vers 12, sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Das sind tröstende Worte für Gläubige, die das glauben, die das für sich in Anspruch genommen haben und gesagt, jawohl, ich habe diese Vergebung, die Gott mir anbietet, angenommen und ich vertraue auf Jesus Christus und sein stellvertretender Tod für mich. Jesaja 38, Vers 17, denn du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Sind das nicht schöne, ermutigende Zusprüche? Jesaja 43, Vers 25, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Manche von uns können das nicht sagen. Ja, wir wollen nicht mehr dran denken, aber wir werden daran erinnert. Aber Gott sagt, deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Die sind hinter seinen Rücken geworfen. Aber zurück im Neuen Testament, wir müssen auch erkennen, dass Gott in seiner Natur ein heiliger Gott ist. Und ein heiliger Gott kann Sünde in seiner Gegenwart nicht haben. Es gibt nichts Anstößigeres für Gott als die Sünde. Wir denken an, wo Jesus am Kreuz gestorben ist und wo Jesus dann sagte, was hat er gesagt am Kreuz? Vater, warum hast du mich verlassen? Warum müsste Gott von ihnen wegschauen? Wie wissen wir nicht in unserem Menschlichen, wie das war und was hat das alles bedeutet, ihn zu verlassen. Aber wir wissen, dass als Christus Sünde gemacht wurde für uns, dass ein heiliger Gott nicht Sünde in seiner Gegenwart haben kann, dann gab es in diesem Moment eine Trennung. Aber weil Christus für uns Sünde geworden ist, können wir von Gott seine Vergebung erleben. Er ist ein heiliger Gott. Und er wird als heiliger Gott durch uns vergebene Sünder verherrlicht. Wir finden es manchmal schwer zu vergeben. Aber das ist etwas, was zu Gottes Natur gehört. 1. Johannes 4, Vers 10. Daran besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. In Hebräer 10, das ist die letzte in dieser Reihe von Abschnitten, die ich vorlese. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Da kommt die Psychologie und manche Kliniken an ihren Grenzen, wenn sie Leute vor sich haben, die mit ihrem Schuld nicht klar werden und kein Evangelium haben. Wir haben die beste Botschaft in der Welt. Jesus kann Sünden vergeben. Er will das tun, wenn wir zu ihm kommen. Er will uns Kraft geben, er will uns seinen Geist schenken, dass wir in der Kraft seines Heiligen Geistes leben können, das tun, was wir aus unserer menschlichen Natur nicht tun können. Er will uns verändern. Und er kann das tun. Aber das Problem ist unsere Schuld. Die Sünde, die wir aufhaufen gegen Gott. Und Gott ist derjenige, wir haben das Problem mit Gott. Ich weiß, das hört sich irgendwie, das kann nicht sein. Ja? Aber Gott macht die Regeln. Und er ist heilig. Und er sagt, wir sind alle Sünder. Und er hat einen Weg gemacht, dass wir mit ihm Frieden haben können. Er hat einen Weg gemacht. Und das müssen wir auch annehmen, das müssen wir auch glauben. Weil er seinen Sohn selber gegeben hat. Sünde muss bestraft werden. Jesus nahm die Strafe, die ich verdient habe, stellvertretend auf sich selbst, damit, wenn ich an ihn glaube, ich nicht nochmals dafür bestraft werden muss, sondern ich erkenne, Jesus ist für meine Schuld gestorben. Also ich möchte, dass ihr das versteht. Sünder muss bestraft werden. Und entweder wurde Jesus für meine Sünde bestraft oder ich muss bestraft werden für meine Sünde. Aber wenn ich Jesus, wenn ich sein Opfertod an ihn glaube, dann werde ich dafür nicht bestraft, weil Jesus an meiner Stelle gestorben ist. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Und jetzt, wenn ich zu Markus 2 komme, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung, keine Religion, keine Weltanschauung kann dieses Problem beheben, außer Gott, außer der Bibel, außer der Gott der Bibel, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er ist der Einzige, der das Problem lösen, beheben kann. Nur er kann Sünden vergeben. Und genau darum, dass nur er Sünden vergeben kann, ich weiß, das war eine lange Einleitung, das war schon mehr als die Hälfte der Predigt, ist okay, also chill, das war nicht die Einleitung alleine, okay, es hat so zwei Teile, wir sind auf halber Strecke, gut. Genau darum geht es in diesem Text, die Frage, darf Jesus sagen, dass er Sünden vergibt? Wenn er nur ein Prophet ist, ein guter Lehrer ist, dann darf er das nicht. Er darf das nur tun, wenn er Gott ist, weil nur Gott Sünden vergeben kann. Und wir kommen hier zu dieser bekannten Geschichte, wo ein gelähmter Mann von seinen vier Freunden ins Haus durchs Dach reingelassen wird und Jesus sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann gibt es sofort einen Aufruhr. Oh, was hat er gesagt? Darf er das überhaupt sagen? Also wenn er das sagt, dann behauptet er Gott zu sein. Und wenn er behauptet Gott zu sein, das ist Gotteslästerung. Und die Frage ist, war das Gotteslästerung? Oder dürfte er das sehr wohl sagen, weil er Gott ist und nur Gott Sünden vergeben kann? Als wir Markus 1 betrachtet haben, haben wir Themen gesehen, die sich immer wieder wiederholt haben, aber das geht auch im Kapitel 2 über. Es ist, Jesus zeigt seine Göttlichkeit, er zeigt, dass er Gott ist, weil er Autorität über Dinge hat, über denen Menschen normalerweise keine Autorität haben. In Kapitel 1 hat er bewiesen, er hat Autorität über Krankheit. Er sagt, eine Krankheit soll weggehen, es geht weg. Er sagt, Dämonen, die sollen weggehen, Menschen in Ruhe lassen und die flehen. Er spricht, die Leute haben erkannt, wenn er lehrt, er lehrt als einer, der Autorität hat. Und jetzt geht er noch einen Schritt weiter, für die Pharisäer, für die Schriftgelehrten zumindest, einen Schritt zu weit, indem er sagt, ich habe nicht nur Autorität in der Lehre, ich habe nicht nur Autorität über Krankheit, nicht nur Autorität über Dämonen, ich kann auch Sünden vergeben. Ihr müsst euch mal vorstellen, was das für ein Schock war, für die Schriftgelehrten, diese Behauptung zu hören und wie sie untereinander gesagt haben, also jetzt geht er aber zu weit. Was ist das für ein Spinner, der glaubt, er kann Sünden vergeben? Es geht hier um Autorität. Autorität, die er noch heute besitzt, ist die höchste Autorität. Und weil er die höchste Autorität hat über allem, hat er auch die höchste Autorität über uns und Anspruch auf unserem Leben und auch das Recht, uns zu sagen, was wir zu tun haben, wie wir zu leben haben. Ein anderes Thema hier in den ersten zwei Kapiteln ist das Thema der Nachfolge. Komm und folg mir nach. In Kapitel 1 ruft er Simon, er ruft Andreas, er ruft Jakobus, Zebedäus. In Kapitel 2, Vers 13 ruft er Levi oder Matthäus in der Nachfolge. Und noch heute ruft er Menschen auch noch in seine Nachfolge. Ich möchte jetzt im Schnelldurchgang durch den Text gehen in Markus 2, weil es ist bekannt, wir kennen die Geschichte, glaube ich, wahrscheinlich kann ich davon ausgehen, dass wir das kennen, auch von der Sonntagsschule. Aber ich wollte bewusst jetzt euch zeigen, wie wichtig das ist, was Jesus jetzt gerade sagt, weil man einfach so schnell das überlesen kann und sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Und manchmal wird diese Geschichte gepredigt auf eine Art und Weise, wo der Schwerpunkt des Textes gar nicht so rausgeholt wird. Ja? Wo es heißt, was weiß ich, das waren gute Freunde, die jemand geholfen haben und so sollten wir in dieser Woche noch schauen, wo wir Menschen helfen können. Ja, also das wäre nicht die Hauptaussage dieses Textes. Lass uns das mal angucken. Johannes 2. Nein, gehen wir zu Markus. Ja, Markus 2. Jesus heilt einen Gelähmten. Lesen wir erstmal 1 bis 5. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum, und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, so dass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür, und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von 4 Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf dem der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Was haben wir hier? Wir haben einige helfende Freunde. Das sehen wir in Kapitel 2, 1 bis 5. Dann In die Verse 6 bis 10 sehen wir einige feindliche Gegner. Aber zuerst haben wir einige helfende Freunde. Wir erkennen zuerst die Hilflosigkeit des Gelähmten. Er ist immobil, er ist gebunden an eine Trage. Und die ersten drei Verse sehen wir das Eingreifen seiner Freunde. Vier Männer, die bringen ihn zu Jesus. Steht da in Vers 1, nach einigen Tagen kam er wieder nach Kapernaum. Was heißt, wo war er? Wir erinnern uns in Kapitel 1, wegen der großen Menge von Leuten, wo in der Stadt war, ist er in den umliegenden Dörfer gegangen. Die Leute haben ihn gefolgt, dann ist er auf den unbewohnten Gebieten gegangen und ist da eine Zeit lang geblieben, obwohl die Leute ihn noch dort hingefolgt haben. Jetzt kommt er zurück nach Kapernaum und es steht hier, dass er im Haus sei oder an der Übersetzung zu Hause war. Manche glauben, vermuten, dass er bei Petrus gelebt hat und dort in dieser Zeit, wo er im Kapernaum gewirkt hat, dass er dort gewohnt hat. Und er ist gerade zurückgekommen und wieder kommt diese große Volksmenge. Da versammelten sich, Vers 2, sogleich, haben wir dieses Wort schon mal gesehen, sogleich, in Kapitel 1 war das 12 oder 14 Mal, wo das vorgekommen ist. Wir haben es hier, wenn ihr auf eure Bibeln schaut, wir haben es in Vers 2, wir haben es in Vers 8, und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, und in Vers 12 nochmals, und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus. Und wir sehen diesen Charakter vom Markus-Evangelium. Er zeigt dann immer, wie das von einem Ding zum anderen geht, ganz schnell, reibungslos von einem Ereignis im anderen über. Und wir lesen, dass in diesem Haus, das kein Platz mehr war, ich habe zu Hause ein Buch, was so jüdische Sitten und jüdische Gebräuche und Dinge von damals erklärt. Und da drin steht, dass Ausgrabungen von dieses Gebiet zeigen, dass ein durchschnittlicher Haus am längsten Punkt 4,5 Meter war. Ne, 5,5 Meter. Ja. Und berechnet, wenn alle so ganz eng reinstehen, könnte man 50 Leute reinkriegen, aber da hast du wirklich keinen Platz, nur alle zu stehen in dem Raum. Also es ist kein Platz mehr. Und es ist eigentlich erstaunlich, also steht hier sogar nicht draußen bei der Tür. Also wir würden hoffen heute, wenn jemand in einem Haus wäre, der Leute heilen kann, und da waren viele dabei, die gesund waren und wollten Jesus zuhören, weil es steht hier, Jesus verkündigte ihnen das Wort. Man würde hoffen, dass wenn vier Leute kommen und ein Gelähmter auf einer Trage haben, dass sie sagen, Entschuldigung, könnt ihr bitte, das ist so wie beim Flughafen, wir stehen da alle in Deutschland, alle schön in einer Linie und wir warten, das Flugzeug zu besteigen. Aber wenn eine Mutter kommt mit einem Kinderwagen, keiner sagt was, sie darf ganz nach vorne gehen. Jeder erkennt, okay, die Familie darf in einem Flugzeug zuerst reingehen, obwohl wir alle unbedingt ganz schnell rein wollen. Ich bin immer der bis zum Letzten sitzt, ich lasse die reingehen und dann gehe ich als Letzter rein. Aber man würde mal hoffen, und es ist verwunderlich, dass wenn sie diese vier Freunde und diesen Mann gesehen haben, dass sie keinen Platz gemacht haben, dass sie nicht gesagt haben, hey, könnt ihr vielleicht noch kurz rausgehen, hier ist jemand, der muss unbedingt zu Jesus. Nee. Jeder denkt nur an sich, jeder bleibt da. Weiß nicht, welche Motivation da war. Vielleicht wollten die alle unbedingt das Wort hören, was Jesus zu predigen hat. Aber wir finden, dass die Freunde, die lassen sich dadurch auch nicht, die drehen sich nicht um und sagen, ja, dann gehen wir wieder nach Hause. Das Eingreifen seiner Freunde dient dazu in die ersten drei Verse, dass sie diesen Mann zu Jesus bringen. Die kommen nicht zu ihm unmittelbar. Und dann sehen wir, der Einfallsreichtum seiner Freunde, wie erfinderisch sie sind in Vers 4. Weil es unmöglich ist, durch die Eingangstür ins Haus zu kommen. Da gehen sie dann auf der Außentreppe hoch, kennen wir, und machen dann die Zweige und was da war, zur Seite. Wahrscheinlich sind da Dinger runtergefallen. Die haben müssen das so berechnen, da auf dem Dach, wo, genau, aber es steht im Text, das war ein Volltreffer. Ja, also die haben genau das Loch gemacht und ihn runtergelassen, genau wo Jesus war. Wo steht das? Vers 4, ja. Deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf dem der Gelähmte lag. Da haben sie es geschafft, zu Jesus zu kommen. Also wir haben hier die Freunde, wir haben hier die Geschichte, wo Dach aufgemacht wird. Und in Vers 5, dann haben wir die Heilung des Gelähmten. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Also in Vers 5 haben wir seine geistliche Heilung und dann in die Verse 11 und 12 haben wir seine körperliche Heilung, wo Jesus sagt: Ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und in Vers 6 haben wir eine Verurteilung von dieser feindlichen Gegner. Es sind keine helfenden Freunde, sondern Leute, die verurteilen. Jesus wird verurteilt durch den Schriftgelehrten. Die Verse 6 und 7 können wir lesen. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen: Was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Aber wir haben gesagt, das ist Lästerung, wenn er nicht Gott ist, dann stimmt es, was sie sagen. Aber es stimmt auch, was sie sagen, eigentlich, dass der nur Sünden vergeben kann, ist Gott allein. Theologisch war es richtig. Aber sie haben nicht geglaubt, dass Jesus Gott ist. Und Jesus wusste, was sie dachten, Vers 6 und dann Vers 8. Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen: Warum denkt ihr dies in eurem Herzen? Jesus wird Gotteslästerung vorgeworfen, weil er behauptet, Sünden vergeben zu können. Und die Verse 8 bis 10 haben wir die Verteidigung durch den Heiland selber. Er sagt, dass seine Autorität, Sünde zu vergeben, kommt von Gott. Es kommt, weil er Gott ist. Ja, das Problem ist, wenn ich ein gebrauchtes Auto kaufe und ich bin auf der Auffahrt bei einem Privatbesitzer und wir haben uns abgemacht, was das kostet, und dann sagt er: Ja, warte mal kurz, ich gehe auf meine App. Ja, ich habe das, oder ich sage zu ihm: Ich habe das Geld überwiesen. Er sagt: Na, und dann halte ich meine Hand raus und will meinen Schlüssel haben. Ja, und er sagt: Ja, also ich will Ihnen glauben, dass Sie überwiesen haben, ja. Haben Sie nicht Bargeld? Können Sie nicht Bar? Ja, okay, ich hole noch das Geld vom Automat und bringe Ihnen das Geld. Und dann ist er beruhigt, dann hat er das Geld in der Hand, dann weiß er, dass das Auto bezahlt wurde. Weil die Überweisung, das kann er nicht sehen. Da muss es einfach glauben. Ja, ich habe es überwiesen, okay, kann es nicht sehen. So, und jetzt kommen wir zurück zu Jesus, wo die Schriftgelehrten sagen, die haben gehört, dass Jesus gesagt hat, deine Sünden sind vergeben. Und sie denken: Ja, kann er das wirklich? Das kann er gar nicht. Und Vers 9, Jesus sagt: Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher? Ich weiß nicht, ob die Jünger in diesem Moment so gegrinst haben, gedacht: Pah, das kann Jesus auch, wenn er will. Also, Ja, also jetzt habt ihr euch auf was eingelassen. Jetzt zeigt er wirklich, was er kann. Aber was ist leichter? Hier geht es um den Unterschied zwischen Sagen und Tun. Okay? Es ist leichter zu sagen, deine Sünden sind vergeben, aber hat er es wirklich getan? Kann man das sehen mit menschlichen Augen? Also die Schriftgelehrten, die konnten nicht sehen, dass der Gelähmte seine Sünden vergeben wurden. Aber sie konnten sehen, wenn er geht, wenn er geheilt ist, wenn er aufsteht und geht, dann wissen sie, dieser gelähmte Mann wurde geheilt. In Vers 10 sagt Jesus, okay, es geht hier um seine Autorität. Hat er Autorität, Sünde zu vergeben? Das hat er gerade gemacht, das glauben sie nicht. Dann sagt er, okay, damit ihr wisst, Vers 10, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu den Gelähmten drei Dinge. Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und was macht der Vers 12? Er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Was war einfacher? Ist eigentlich egal, Jesus hat beide gemacht. Und es geht Jesus hier nicht um Recht haben. Er möchte, dass Menschen seine Autorität erkennen, dass sie Buße tun und dass sie im Glauben zu ihm kommen, um diese Vergebung annehmen, die er uns anbietet. Ich wollte 13 bis 17 auch noch machen. Ich lasse es raus. Aber Vers 17 möchte ich doch noch angucken. Es geht hier um Levi, Matthäus, der als Zöllner, als Sünder, als Verachteter, als jemand, der wahrscheinlich die Juden dann durch Steuereinnahmen, die ausgenutzt hat, und hat es dann, dass diese Steuer zum Teil durch Erpressung bekommen und dann an die Feinde, an die Römer weitergegeben, und dass Jesus und seine Jünger mit ihnen Zeit verbringen. Ich lese es ab Vers 13. Da ging er wieder an den See hinaus, und die ganze Menge kam zu ihm, und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, an der Zollstätte sitzen, und er sprach zu ihm, folgt mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Schaut mal Vers 11 nochmal an. Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand zugleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor den Augen. Und jetzt in Vers 14, seine Autorität, Menschen in die Nachfolge zu rufen. Er sagt, folgt mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Also man sieht diese Vergleiche. Vers 15, und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten. Denn es waren viele, die ihm nachfolgen. Und als die Schriftgelehrten, die eigentlich jetzt sprachlos sein sollen, aufgrund von dem, was sie eigentlich erkannt haben, dass Gott selbst in ihrer Mitte ist, sagen die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Und als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Warum? Was ist die Erklärung und der Grund für diese Mahlzeit? Warum hat Jesus Gemeinschaft mit Sündern? Weil sie krank sind und er ist der Arzt und er kann sie heilen. Aber die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die können das nicht einordnen, wenn das Gott ist. Warum verbringt er jetzt Zeit mit Sünder? Warum bringt das? Das sind die Schlimmsten. Also die haben das nicht verdient. Genau, ganz genau. Sie haben es nicht verdient. Und deswegen ist Jesus bei ihnen. Weil Gott ruft Menschen zu sich nicht aufgrund ihres eigenen Verdienstes, sondern aufgrund ihrer Not. Und ihre größte Not ist als Sünder, dass sie Vergebung brauchen für ihre Sünde. Sie sind geistlich gesehen krank und nur er kann sie heilen. Gott ruft Menschen zu sich nicht aufgrund ihres eigenen Verdienstes, sondern aufgrund ihrer Not und durch die Gnade Gottes. So, was machen wir mit unserer Schuld? Welche anderen Möglichkeiten haben wir, außer zu Jesus zu kommen? Das Evangelium, die gute Nachricht, die Botschaft ist, dass wir, egal was wir getan haben, egal was wir auf dem Konto haben, egal was wir für Leichen im Keller haben, wir können zu Gott kommen und Buße tun, um Vergebung bitten und er wird uns annehmen. Nicht, weil wir ihn beeindrucken, nicht, weil wir es verdient haben, sondern aufgrund von dem, dass Jesus für die Sünde gestorben ist. Und diejenigen von uns, die das getan haben, die Christus nachfolgen, wir werden nicht in die Ewigkeit bestraft für unsere Sünde, weil Christus für uns bestraft wurde. Er nahm diese Strafe auf sich, auf sein eigener Leib am Kreuz. Und er heilt nicht die, die glauben, seine Heilung verdient zu haben, sondern die, die wissen, dass sie krank sind und einen Arzt benötigen. Also Gott, wir sehen, Jesus hat sich Menschen hier in der Nachfolge gerufen, er wählt Menschen aus, er wählte Levi hier aus, jemand, wo die Schriftgelehrten dachten, warum wird er ausgewählt jetzt? Und wir erkennen, dass Gott wählt sich unwahrscheinliche Menschen aus. Er zeigt sich seine Gnade an Menschen, die wir verachten. Christus hat Zeit mit diesen Menschen verbracht. Und er zeigt ihnen Liebe und Barmherzigkeit. Und wenn wir wahre Nachfolger Jesus Christus sind, dann sind wir uns bewusst, dass Christus uns viel Gnade entgegengebracht hat. Und deswegen wollen wir anderen auch seine Barmherzigkeit widerspiegeln und auch entgegenbringen. Ich denke einfach an diese Frau, wahrscheinlich mehr Maria Magdalena, die die Füße von Jesus mit diesem kostbaren Parfüm dann gewaschen hat und wo es wieder einen Aufstand gab und wo Jesus sagt, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Ich möchte zum Schluss beten. Aber mein Gebet hat drei Teile. Der erste Teil ist ein Bekenntnisgebet. Der zweite Teil betet jeder für sich einfach still vor Gott. Und der dritte Teil ist ein Zuspruch der Vergebung. Lass uns beten. Barmherziger Gott, wir bekennen, dass wir vor dir schuldig geworden sind durch das, was wir gedacht, gesagt und getan haben. und durch das, was wir unterlassen haben. Wir haben dich nicht von ganzem Herzen geliebt. Wir haben unseren Nächsten nicht wie uns selbst geliebt. Wir bereuen unsere Schuld und bekennen sie demütig vor dir. Und jetzt bekennen wir jeder für sich seine Sünden in Stille. Unser allmächtiger Gott hat in seiner großen Barmherzigkeit Vergebung der Sünden allen verheißen, die sich in aufrichtiger Buße und wahrhaftigem Glauben zu Jesus wenden. Der Herr erbarme sich über euch. Er vergebe euch und befreie euch von all euren Sünden. Er bewahre und stärke euch in allem Guten und führe euch zum ewigen Leben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.